Das Jahr neigt sich dem Ende zu und man könnte meinen, wenn die Motorradsaison doch eigentlich vorbei ist, wird es ruhig in der Branche. Mitnichten, tatsächlich ist nochmal viel Bewegung drin, gerade natürlich was KTM angeht. Aber auch davon ab gibt es einige Gründe für ganz große Schnäppchen. Wer also mit dem Gedanken spielt, vielleicht doch noch sich ein Motorrad unter den Weihnachtsbaum zu legen, der sollte unbedingt reinhören. Wir machen außerdem einen kleinen Rückblick, was unsere persönlichen Highlights in dieser Motorradsaison waren, werden dabei auch nochmal technisch und geben einen Ausblick auf das, was nächstes Jahr alles so ansteht, sowohl in der Szene als auch mit Gasgeflüster. Deshalb unbedingt reinhören und euch da draußen frohe Feiertage. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Brem, brem. Und das bringt einen nochmal zum Schmunzeln. Öfters mal was Neues, weil Michel und ich haben heute das erste Mal gemeinsam diesen Intro-Jingle angehört, während die Aufnahme schon läuft. Und die Dance-Moves, die mimischen, die der Michel hier an den Tag gelegt haben, die lassen einen ja direkt in die Feiertage nur so reinschlittern. Rutsch ins neue Jahr, gut gelaunt. Freut mich, sollten wir jetzt immer so machen. Und damit hallo Michel.
Ja, ich grüße dich und vor allen Dingen euch da draußen. Und das, was du gerade angesprochen hast, da habe ich schon zigfach drüber nachgedacht, weil ich ja, wie schon oft erwähnt, mehrfach auch unseren Podcast dann nochmal höre und bin dann immer richtig gut gelaunt, wenn so diese Melodie am Anfang kommt, ne? Und das ist zwar irgendwie ein bisschen speziell und auch irgendwie so ein bisschen altbacken und so, aber irgendwie finde ich es witzig und ich habe mich einfach schon sehr oft gefragt, wie unsere Zuhörerschaft oder Hörerschaft das tatsächlich findet, ob die dann auch schon völlig vorfreudig sind, wenn es dann endlich losgeht, nachdem sie deine Anmoderation gehört haben und dann auch schon mit den Hufen scharren, ob der Gespräche, die da gleich kommen, oder ob es ihnen einfach nur tierisch auf den Sack geht. Also inzwischen vielleicht auch, weil es jetzt ja schon 4 Jahre alt ist. Lasst mich das gerne mal wissen. Sagt mal Bescheid, wie ihr uns so in Jingle-Form findet. Und ja, Jan, du hast aber auch mitgedanced. Also ich glaube, dir taugt das auch noch.
Ja, absolut. Der absolute Hammer daran ist, wir kommen gleich zu Motorradthemen. Wir haben heute viele Motorradthemen im Programm, so viel sei mal direkt gesagt. Einiges brandaktuelles, worauf ihr achten müsst, wenn ihr doch nochmal mit dem Gedanken spielt, euch kurzfristig ein Motorrad zuzulegen, dann müsst ihr unbedingt reinhören. Und dann auch ein paar Ausblicke aufs nächste. Ja, es wird auf jeden Fall spannend, aber nochmal kurz zu dem Intro-Jingle. Ich habe diese Woche mich nochmal, ich weiß gar nicht, mit irgendwas Technischem auseinandersetzen müssen mit unserem Podcast und kam dabei auf unsere Gasgeflüster-Intro-Folge, also Folge 00 sozusagen, wenn man will, wo wir mal grob erzählen, was wir eigentlich in diesem Podcast vorhaben. Das ist jetzt ja echt 4-3 Vierteljahre her ungefähr. Im März 2020 haben wir, glaube ich, das aufgenommen. Und 2 Dinge. Zum einen merkt man mal, wir haben zwar immer noch manchmal technische Aussetzer, aber wie qualitativ schlecht wir da noch waren und dass wir da doch noch mal die ein oder andere Schippe draufgelegt haben. Zum einen. Und zum anderen ist das Intro, das ist, weiß ich noch, irgendwie so bei mir am Laptop da entstanden, die ersten Geh- und Stehversuche mit Audiobearbeitung, noch ein komplett anderes. Die Musik dahinter hatte nämlich schon den Charakter, den du jetzt als altbacken bezeichnet hast, den wir aber ja unbedingt haben wollten, so ein bisschen diesen 80er-Jahre-Spielshow-Charakter. Und das ist einfach ein komplett anderes Lied und das habe ich mir einfach knallhart von YouTube gerippt damals. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Und dann haben wir aber selbst gedacht, ja, keine Ahnung, wo die Reise hingeht, das könnte lizenzrechtlich irgendwann Probleme geben. Hört mal rein, Folge 00, nehmt's uns nicht übel, sondern seid leer stolz darauf, dass wir mittlerweile das doch technisch nochmal ein bisschen besser und sauberer hinbekommen. Aber das muss ich gerade nochmal erzählen, deswegen musste ich so schmunzeln über dieses Intro.
Ja, du hast das damals ja in Auftrag gegeben, die Version, die wir jetzt gehört haben. Das hat doch irgendwie, ich weiß nicht, lief das über Fiverr oder irgendein Creator-Portal?
Ich habe da jemand beauftragt. Es war so ein Freelancer, das hat überhaupt nicht hingehauen mit dem. Ich glaube, ich hatte 10
Korrekturschleifen. Nee, ich erinnere mich, dass es Katastrophe war. So,
ja. Ausgerastet, ja. Naja, so viel zum Thema Intro, Musik. Jetzt sind wir hier. Es ist für uns die letzte Aufnahme in diesem Jahr 2024 und zur großen Trauer das Ganze ohne Flüssigstoff, weil bei mir jetzt kurz vor Weihnachten irgendwie gerade so ein bisschen so eine Erkältung sich ankündigt. Hab mir jetzt gerade nochmal vor der Folge schön Nasenspray reingepumpt, damit ihr mich jetzt klar hört. Sehr, sehr traurig, aber dafür gibt's genug andere schöne Themen. Und bevor wir über unsere schönen Themen sprechen, wollen wir den Einstieg machen mit so einem kleinen Blick nochmal auf die aktuelle Motorradlage. Denn man könnte meinen, November bzw. Dezember ist es ja schon, sorry, bin gerade irgendwie ein bisschen verdreht. Dezember bedeutet, Saison ist eh vorbei, alle sind nur noch dabei, Glühwein zu trinken, Kekse zu essen und einen Weihnachtsbaum anzustarren. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn der Motorradmarkt ist nochmal richtig krass in Bewegung gekommen. Michel, klär uns mal auf.
Ja, die Statistik spricht Bände und erzählt auch so ein bisschen aus der aktuellen Unternehmens- und Marktlage, will ich sagen, aus zweierlei Hinsicht. Zum einen haben wir natürlich den großen Fall KTM, die jetzt natürlich irgendwie versuchen müssen, ihre Mopeds loszuwerden. Das sind ja irgendwie 130.000 Einheiten am Lager. Aber dazu hast du gleich noch eine Anekdote. Und es gibt noch eine andere Änderung, die eintritt mit dem 01.01.2025. Und zwar greift dann vollends diese Euro 5 Plus Regelung und Neufahrzeuge, die nicht zugelassen waren, dürfen dann, wenn sie nur Euro 5 haben, nicht mehr verkauft werden. Es gibt zwar Sonderregelungen für die verschiedenen Hersteller, also es gibt so ein Mindest- oder Maximalkontingent, was dann doch noch so als Härtefallregelung zugelassen werden kann. Das ist aber so eine Spezialsache und viele der Hersteller und auch nicht nur Hersteller, sondern vor allen Dingen die Händler versuchen eben den bis jetzt noch nicht abverkauften Bestand über Tageszulassung ins nächste Jahr sozusagen zu retten. Das heißt, die lassen jetzt quasi alle ihre Mopeds als Tageszulassung oder als Vorführer oder sowas zu, damit sie eben noch in 2024 zugelassen werden. Und das sieht man eben in der Zulassungsstatistik, die to the moon, wie die Crypto Bros sagen würden, im November geht, weil es einfach nochmal richtig massiv Neuzulassung gegeben hat. Und das wird auch im Dezember wahrscheinlich nochmal überboten werden.
Das ist genau so, wie du sagst. Und das bietet euch nämlich die Chance, wenn ihr nochmal Bock habt, jetzt potenziell auf Schnäppchenjagd zu gehen. Und welches Ausmaß das annehmen kann, nämlich diese Euro 5 Plus Regelung mit, wie soll man sagen, einer Notsituation eines Herstellers, sieht man eben bei KTM. Und zwar hat mir ein Bekannter erzählt, er hat sich jetzt kurzerhand ein Motorrad gekauft. Und eigentlich war das gar nicht so sein Plan. Er hatte das gar nicht so auf dem Zettel oder so vorgehabt. Und dann hat er sich aber tatsächlich die Husqvarna, ich kann den Namen noch nicht aussprechen,
Swartpillen. Oder Swartpillen, es gibt Swartpillen und Swartpillen. Swartpillen, okay. Das heißt übrigens, ja. Weil du es ja nicht aussprechen konntest, will ich da ganz kurz die Bedeutung dazu erzählen. Die Swartpillen ist ja dunkel und Witpillen ist quasi, Pillen ist der Pfeil und Wit ist schnell und Swartpillen ist der schwarze Pfeil. Also das Ding heißt quasi Husqvarna schwarzer Pfeil oder Husqvarna schneller Pfeil. Oder, wobei, Wit ist wahrscheinlich in dem Moment grau oder weiß.
Was ist das? Schwedisch, Finnisch? Was ist das überhaupt?
Schwedisch ist das.
Aha. Guck mal, wieder was gelernt. Gasgeflüster, der Motorrad-Podcast mit Bildungsauftrag. Auf jeden Fall hat er sich die gekauft. Und ich wusste schon, als er mir dann gesagt hat, boah, da geht aber irgendwas nicht ganz klar, dass der Preis irgendwie ziemlich krass ist. Und jetzt habe ich aber auch nochmal nachgeschaut. Listenpreis 6.299 Euro ohne irgendwelche Zusatzkonfigurationen. Ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, ob man das noch upgraden kann. Mit Sicherheit geht da im Zweifel irgendwie was. Und wenn es nachbuchbare Software-Updates sind. Und dieses Motorrad hat er nagelneu, ohne jeden gefahrenen Kilometer, bei seinem KTM-Händler hier in München oder in Münchner Umgebung gekauft für, sage und schreibe, 4.000 Euro.
Was einfach 30% bzw. 33% Preisnachlass sind. Das ist halt schon eine Ansage, so, ne? Also wer jetzt das Säckel noch voll hat und sich denkt, hey, normalerweise Winterzeit eigentlich nicht so die Zeit, um Moppe zu shoppen, jetzt wäre aber die richtige Gelegenheit, um sich eins der Euro 5 Modelle noch unter den Nagel zu reißen und das zu besonders günstigen Konditionen. Also Chapeau, muss ich sagen. Also, aber die Frage, die sich da mit quasi für mich automatisch ergibt, vor allen Dingen in deine Richtung, weil dein Motorrad, wobei das kann ich so gar nicht sagen, weil meine R1 ist, glaube ich, älter als deine S1000R, ich weiß, aber da dein Moped so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, wenn du jetzt das Säckel voll hättest, ne, und diese super krassen Angebote an allen Ecken und Enden locken, welches Modell würde sich denn der Jan jetzt aktuell shoppen? Und es muss, wie gesagt, ein Euro 5 Modell sein. Also kannst du jetzt nicht sagen, die neue S1000R finde ich total geil, weil die fällt da ja raus. So, ne? Ja, was wäre denn sowas? So. Boah.
Also tatsächlich kommt jetzt die krasse Offenbarung. Ich glaube, zu Beginn der Saison oder vielleicht auch noch im letzten Jahr auf jeden Fall, hätte ich jetzt wie aus der Pistole geschossen und das lag mir jetzt auch als erstes auf der Zunge, Ducati Street Fighter. So. Für mich einfach geil, glaube ich, Kurvenräuber des Todes, optisch der Hammer. Gleichzeitig muss ich echt sagen, und darüber kommen wir jetzt auch nochmal, darauf kommen wir jetzt nochmal zu sprechen, wie war jetzt die Saison, was ist dieses Jahr so alles passiert, hat halt unsere Tour nach Bosnien echt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und nein, ich werde kein GS-Fahrer, aber ich merke halt, wie viel mir solche Touren auch geben, mit denen du halt lange fahren kannst, wo du auch ein bisschen Gepäck dabei haben kannst. Und deswegen weiß ich es gar nicht so genau. Und auf der Ducati können wir festhalten, das sieht schon auf der BMW scheiße aus, aber auf der Ducati ist es, glaube ich, der absolute Stilbruch.
Du siehst es ja völlig falsch. So, ne? Auch aus dieser Sonderangebotssituation heraus, du musst dich ja nicht nur für ein Motorrad entscheiden. Du kannst ja mehrere kaufen. Also, ne, wenn du jetzt auf Shockman-Tour gehen, du musst ja nicht nur ein Motorrad besitzen. Du kannst ja auch deine S1000R behalten oder du sagst, hey, ich gebe sie bei BMW in Zahlung, hol mir doch eine GS und dann dazu für die Landstraße hole ich mir noch die Street Fighter. Du hast ja mannigfaltige Möglichkeiten. Also ich denke mal, wenn du 5 Motorräder kauft, hast du so viel Geld gespart, dass du quasi ein 6. umsonst dazu bekommst. Also.
Ja, das ist das Argument. Na gut, also dann gehe ich mit der Ducati Street Fighter auf jeden Fall schon mal auf Einkaufstour und das Drumherum muss ich mir nochmal anschauen, müsste ich mir nochmal überlegen. Ich habe einen Plan fürs nächste Jahr. Was das ist, erzähle ich dann gleich im weiteren Verlauf. Oha. Aber auf jeden Fall günstig. Und um deine Frage nochmal rauszubringen. Mein Motorrad wird nächstes Jahr 10 Jahre alt, laut Baujahr. Wie ist es denn mit deiner R1? Wie alt ist die?
15. Also die sind, glaube ich, gleich alt dann. Also ich habe R32, Baujahr 2015.
Ich muss aber mal sagen, und das bringt vielleicht auch nochmal einen Rückblick auf dieses Jahr. Ich habe da nämlich schon mal drüber nachgedacht, dass mein Motorrad nächstes Jahr 10 Jahre alt wird. Wenn ich da so ein bisschen zurückdenke an die Zeit damals, waren ja ganz andere Zeiten. Früher war alles besser.
Früher war alles besser, ja.
Muss ich aber schon sagen, die S1000R damals, fand ich, war halt wirklich auch in einem gewissen Maß eine Revolution. Ich fand irgendwie dieses Modell...
Hässliche Optik, Leistung, jetzt salonfähig gemacht, jawohl.
Alter. Will sich heute aber jemand unbeliebt machen. Nein, aber so, da zu der Zeit passierte halt irgendwie sehr, sehr viel. Überhaupt dieses Segment Superbikes ummünzen auf fahrbare Nakedbikes, die du wirklich auch im Alltag gut benutzen kannst. Da ist irgendwie viel passiert und das ist mir seither irgendwie so ein bisschen flöten gegangen. Also so krass, du warst jetzt auf der EICMA, gibt es auch das Video dazu und so weiter, es sind schon irgendwie schöne, nette Sachen, aber dass du halt, das war damals die Zeit mit so Schaltautomat, Blipper, das hat ja die Fahrdynamik komplett geändert. Jetzt reden wir natürlich über so ein bisschen Automatik, klar, das kommt nochmal irgendwie, aber da waren dann auch 2015, 16 waren so die ersten krassen TFT-Displays im Spiel, also irgendwie Sachen, die das nochmal, das Motorradfahren irgendwie ziemlich verändert hat. Diese Revolution, wenn wir jetzt mal von solchen Winglets Abstand nehmen, ja, ist, finde ich, in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Was ich damit sagen will, also in den 2010er Jahren, Anfang der 2010er Jahren, hat es, finde ich, einen maßgeblichen Unterschied gemacht, ob du ein 10 Jahre altes Motorrad hattest oder dir ein neues gekauft hast. Ich muss jetzt wirklich sagen, mit meiner S1000R, wie sie da steht, gibt es halt nicht die krassen Features gegenüber modernen Motorrädern jetzt, also tagesaktuellen Motorrädern, dass ich sagen würde, boah, krass, aufgrund des Features brauche ich jetzt unbedingt ein neues Motorrad.
Ist so. Also würde ich definitiv so unterschreiben. Es gibt natürlich gewisse Revolutionen, die vorangeschritten sind. Stichwort kupplungsloses Schalten. Jetzt mit diesen neuen Automatikgetrieben, die in den Motorrädern, also bei BMW, bei
Yamaha. Bringt mich auch noch ein Thema später, aber weiter geht's.
Ja, das überschlägt sich ja gerade jetzt hier heute. Auf jeden Fall ist das bei mir und der R1 ja auf eine gewisse Art und Weise ähnlich, weil das Modell jetzt 10 Jahre alt ist und die aktuelle RN65 R1, ja, der Motor ist ein bisschen anders, der Rahmen ist mehr oder minder gleiche, Geometrie hat sich kaum verändert, so, ne? Also, es macht eigentlich keinen Unterschied und es gibt Elektronik, natürlich Verbesserungen, die Traktionskontrolle arbeitet vielleicht noch was sensibler, ein bisschen besser, aber für mich als Laie nicht so ausschlaggebend und was dazu kommt, die Leistungszuwächse, die ja auch so ein Argument im Vergleich zu den 10 Jahren vorher gewesen sind, die haben ja auch nicht mehr so stattgefunden. Ne? Also ob ich jetzt einen 195 oder 205 PS habe, das macht gefühlt keinen Unterschied, also sprichwörtlich gefühlt keinen Unterschied mehr. Das drückt dir halt einfach immer sowas von, ja, den Arsch gegen die Rückbank, wenn du irgendwie rechts auf laut drehst. Was willst du noch mehr so? Ne? Ob du jetzt 3 PS mehr oder weniger hast, das spürst du einfach nicht mehr. Und ja, diese Winglets, der Trend hört ja auch wieder auf, ne? Also ab 27 sind die verboten in der MotoGP und dann wird sich das wahrscheinlich auch im Straßenbereich wieder auflösen oder in einer anderen Form von Verkleidungsformen enden. Aber eigentlich ist das Thema so ein bisschen durch und die Produkte bei den Motorradherstellern wurden halt einfach diverser, also der gleiche Rahmen mit dem gleichen Motor in unterschiedlichen Formaten, aber du hast schon recht. Also ich bin mit dem, was ich vor 10 Jahren gekauft habe, heute, glaube ich, immer noch genauso glücklich.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie geht es dir oder euch da draußen so? Wie alt ist euer Motorrad und habt ihr das Gefühl, ihr braucht dringend ein neues? Schreibt es uns mal auf jeden Fall. Ich versuche dran zu denken, dass ich bei Spotify so eine Umfrage reinstelle, auf Instagram das gleiche Spiel. Aber schickt es uns gerne mal, dann können wir im nächsten Jahr mal draufschauen. Wie alt ist euer Motorrad und seid ihr der Meinung, ihr braucht dringend ein neues?
Geld und habt ihr vielleicht sogar noch eins gekauft, jetzt zu Weihnachten, und habt den Aufruf quasi genutzt und die Prozente, den Rabatt mitgenommen, den jetzt diese Euro-5-Regel oder Euro-5-Plus-Regel mit sich bringt.
Genau, wie immer info@gasgeflüster.de. Und um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, diesen Knick nach oben, wie krass auch sich das in den Zulassungszahlen abbildet, das möchte ich jetzt nochmal verdeutlichen. Wir haben die Statistik hier von Motorrad Online am 18.12. diesen Jahres online gegangen. Und wenn wir uns einfach nochmal die Novemberwerte anschauen, dann wurden 2022 im November noch 3.875 Motorräder zugelassen. Im Jahr 2023 waren das 3.690, also sehr vergleichbar. Ich glaube, diese 180 Unterschied kann man jetzt mal liegen lassen. Aber im November diesen Jahres sind es 11.123, also irgendwas zwischen einem
Faktor 3 so, oder?
Ja, also richtig krass, fast das Dreifache davon. Da sieht man mal, ey, da geht einiges, der Markt ist in Bewegung. Also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, dann schaut mal unbedingt drauf. Ich bin mal gespannt, was es dann auch im nächsten Jahr mit den Gebrauchtpreisen und so weiter machen wird. Das ist ja schon Wahnsinn, was da auf den Markt gespielt wird. Zuzüglich natürlich dieser KTM-Sache. Aber gut, damit jetzt erstmal die Zulassungszahlen auf die Zulassungen in dieser Saison, werden vielleicht später noch zu sprechen kommen. Jetzt haben wir aber ja noch so ein paar andere Themen auf der Liste. Wir haben es schon erwähnt. Zeit rund um Weihnachten ist für uns natürlich auch immer so ein bisschen die Chance, nochmal die Motorradsaison und das ganze Jahr Revue passieren lassen und darüber zu sprechen, was denn irgendwie so alles passiert ist und was uns so in Erinnerung geblieben ist, welche Themen uns umgetrieben haben beim Motorradfahren und was vielleicht auch nächstes Jahr kommt. Michel, ich habe einiges dabei. Willst du anfangen? Soll ich mit meinem ersten Thema starten?
Mir fällt tatsächlich noch ein Punkt ein, so als Info-Ecke zu dieser Ankündigung und Dinge, die sich jetzt verändern. Ich habe ja gerade über dieses Euro 5, Euro 5 Plus Thema gesprochen, was mir jetzt die Tage aber auch untergekommen ist und vielleicht den einen oder anderen von uns hier draußen betrifft, will ich hier unbedingt noch anbringen, denn die Frist für den Führerscheinumtausch läuft jetzt ab zum 19. Januar 2025. Bis dahin müssen alle Personen, die zwischen 1971 und 1998 geboren wurden, also ziemlich genauso in diesem Fenster unserer Zuhörenden, ihren Führerschein abgeben, wenn sie noch einen rosafarbenen oder einen grauen Papierführerschein haben. Ansonsten droht ein kleines, ist ja kein Bußgeld, sondern ein Verwarnungsgeld. Das lässt sich aber, gut bezahlen, sind nur 10 Euro, wenn du mit dem alten Lappen erwischt bist. Auf jeden Fall, die Frist läuft hiermit ab. Und Jan, wenn du noch einen Papierführerschein hast, ich weiß zwar nicht, wie das überhaupt geht, weil ich habe 1999 meinen Führerschein gemacht und damals gab es ja schon Plastikkarten.
Ja.
Keine Ahnung, vielleicht für jemanden, der vorher einen 50er-Führerschein gemacht hat und dann noch so einen Lappen oder sowas bekommen hat. Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Aber warte mal. Doch, bis 98 gab es noch diese Papierführerschein, die rosanen Papierführerschein, wenn mich nicht. Also ich bin, glaube ich, eine von den ersten Generationen. Also, Leute, passt gut auf, wenn ihr so ein Ding irgendwie noch dabei habt. Es ist Zeit, diesen Lappen umzutauschen. Und jetzt aber wieder zu den wirklich spannenden Dingen.
Werbung. Was macht für uns Motorradfahren aus? Freiheit, Abenteuer und die besten Routen, die man finden kann. Und genau da kommt Kalimoto ins Spiel. Unsere bevorzugte Navigations-App, die speziell für Motorradfahrende entwickelt wurde. Dank des einzigartigen Kurvenalgorithmuses führt dich die App automatisch auf die spannendsten Straßen, abseits von Autobahnen und immer mit den besten Kurven. Einfach die kurvenreiche Route auswählen und ab geht's. Pure Fahrfreude ab dem ersten Kilometer. Aber Kalimoto kann noch mehr. Du kannst ganz einfach Points of Interest wie Cafés, Aussichtspunkte oder Tankstellen in deine Touren einbauen und so deine Route perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit Kalimoto kannst du bequem die Route am PC planen und direkt aufs Smartphone übertragen. So wurde auch unsere Reise nach Bosnien ein Kinderspiel. Wenn du spontan einen Umweg fahren möchtest, kannst du auch auf dem Handy die Route jederzeit anpassen. Während der Fahrt kannst du die Tour mit Kalimoto nicht nur tracken, sondern bereits vorher per Link mit anderen teilen. So war es egal, ob Michel oder ich vorausfuhren, da wir über die Teilenfunktion immer die gleiche Strecke hatten.
Neugierig? Dann schau über den Link in den Shownotes bei Kalimoto vorbei und hol dir die App. Auf der Website von Kalimoto erhältst du mit dem Code GIBGAS zusätzlich 20% Rabatt auf deine Jahresmitgliedschaft. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Jan, dein Rückblick beginnt 2024. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kam oder was du jetzt hier als Erstes droppen möchtest? Was ist da so prägend in Erinnerung geblieben?
Tatsächlich sind es so mehrere Themen. Was für mich natürlich dieses Jahr echt außergewöhnlich war, war das Endurofahren. Habe ich ja letztes Jahr erstmalig gemacht. Dieses Jahr habe ich ja, ich glaube, 10 Tage on top gelegt. Wenn man dich fragt, dann war es ja mit jeder Frage, die du in irgendwelchen Interviews...
25 waren es, gerechnet ja, waren es 25.
Ja. Wurde jedes Mal mehr. Und ich wurde also dargestellt, als hätte ich jetzt hier 10 Jahre lang Erfahrung, wenn man dich gefragt hat. Tatsächlich waren es jetzt aber ja einfach 2 Trips, einmal Bosnien, einmal auf Bali, wo ich Enduro gefahren bin. Das war natürlich sensationell, das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber ich habe es dieses Jahr auch geschafft, nicht unendlich viel Kilometer zu schrubben, aber viele lange Mehrtagestouren zu machen. Also so 2-3 Tage, vor allem in Südtirol und so weiter. Und habe da einfach gemerkt, das Jahr davor und auch das Jahr da davor, boah, das war so richtig kurpfälzisch, das Jahr da davor, da bin ich irgendwie nicht so richtig zum Fahren gekommen. Und dieses Jahr habe ich doch einige längere Strecken gemacht. Das war sensationell und man merkt einfach, während der Michel hier gerade schaut, ob seine Augen noch funktionieren und sein Augenlid runtergezogen hat.
Ich habe eine Entzündung im rechten Auge, sorry, ich merke das die ganze Zeit. Und jetzt sehe mich ja sonst nicht und ich sitze hier quasi die ganze Zeit wie vom Spiegel, weil wir ja remote aufnehmen und ich mich ja auch sehe. Und dann fiel mir das gerade wieder auf. Entschuldigung, also ich glaube, meine Freundin hat gestern gegoogelt, ich habe eine Tränendrüsenentzündung oder irgendwas. Gestern hatte ich ein super voll geschwollenes Auge, war nicht so lustig. Aber ich schweife ab. Entschuldigung, zurück zum Thema.
Sieht man aber nicht, du siehst gut aus. Also umso mehr man fährt, desto besser wird man auch einfach. Ist ganz simpel und einfach. Wenn du mal so ein paar Tage am Stück fährst, da sammelst du halt Routine. Das ist was anderes, als wenn du, keine Ahnung, 5-mal im Monat, aber immer nur so 50 Kilometer fährst. Wenn du halt einfach mal so lange Tagestouren machst, wird es einfach krasser. Und natürlich, was ich nicht vergessen darf, dieses Jahr auch wieder Highlight, unsere Gasgeflüster-Ausfahrt. Wir waren dann irgendwie um die 40 Leute, ich glaube ein bisschen weniger, weil wir noch kurzfristige Absagen hatten, aber initial angemeldet hatten sich sogar 60, da mussten wir Leute absagen, weil es einfach zu viel wurde. Das war natürlich auch wieder ein ultra krasses Event, aber dann die Frage natürlich zurück an dich aus Motorradfahrersicht. Was waren deine Punkte, die du aus 2024 mitnimmst?
Ja, da waren so einige Highlights und wir sind uns da nicht unähnlich, beziehungsweise haben die eine oder andere Sache ja sogar zusammen erlebt. Also natürlich ganz klar, das Endurofahren fällt mir in dem Zusammenhang wieder ein, weil du das so eindrücklich beschrieben hast, so mit der Routine und wie dir das gut gefallen hat. Ich habe ja diese Woche das Reisevideo dazu veröffentlicht und da gibt es eine Szene, da sieht man dich an unserem Übungshang beim Endurofahren und du machst da so ein Mini-Sprung-Wheelie und man hört halt einfach, wie du halt fröhlich juchzt und dann die Hinterradbremse das Moped so leicht anstellst. So, das war schon ein absoluter Hochgenuss und ich habe in dieser Videoschnittarbeit auch das Material gesichtet, was jetzt noch offen ist, und zwar das Video zum Endurofahren an sich. Und da habe ich nämlich auch die Kamera laufen, als ich das erste Mal vom Übungshang runtergefahren bin und hinter Hase her und mir quasi beim ersten Abhang schon mich schier eingenässt habe vor Schiss, ne? Und dann ging es auf der anderen Seite noch krasser wieder hoch und die Karre dann gleich mal umgeschmissen, eingeschurzt so ungefähr. Also das war schon sehr, und ich spüre das, beim Zugucken habe ich wieder dieses flaue Gefühl gehabt, so, ne? Obwohl wir ja dann im Nachgang ähnliche Sachen gefahren sind und die auch sehr angenehm und routiniert in Anführungsstrichen dann schon zu bewältigen waren. Aber das war schon ein sehr emotionales Event. Und auch der Weg dahin, ne? Darum geht ja das aktuelle Video. Ich muss sagen, das hat schon sau viel Laune gemacht, da mit dem Motorrad über Land durch Österreich, Slowenien, Kroatien, da nach Bosnien zu fahren. Und diese, ja, ich will jetzt nicht sagen, Unberührtheit zu erleben, weil unberührt ist es natürlich nicht, aber du bist natürlich sehr auf dich gestellt und irgendwie, ja, mit dir und dem Motorrad und so einem schmalen Asphalt oder Schotterstreifen allein und ein paar Schweine und ein paar Hühner vielleicht, so, ne? Also das war schon richtig, richtig schön und hat so diesen Kontrast Europas aufgezeigt und ich wäre immer wehmütig, so, wenn ich mich irgendwie damit beschäftige oder davon erzähle. Also das war schon sehr, sehr speziell und das Gegenteil Aber nicht minder beeindruckend war natürlich auch mein persönliches Highlight beim Rennstreckefahren dieses Jahr, die Präsentation der Panigale VVS von Ducati, weil es halt, also da schließt sich der Kreis zu dieser Eingangsdiskussion, so was ist denn tatsächlich passiert, da ist halt wirklich nochmal was passiert und du spürst halt auch als Normalfahrer die technische Entwicklung, die da reingeflossen ist, auch wenn es dich einfach fertig macht, weil es halt so leistungsstark ist, aber das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also definitiv meine Highlights aus fahrerischer Sicht und natürlich die Community, die wir hier in unserem Rahmen aufgebaut haben, die uns bis nach Bosnien begleitet haben in Teilen, die bei der Ausfahrt dabei gewesen sind und hoffentlich nächstes Jahr beim Rennstrecken-Event dabei sein werden. Kurzer Vermerk an der Stelle, wenn ihr noch Bock habt, am 5. und 6. Mai mit uns in Oschersleben auf der Rennstrecke Gas zu geben, meldet euch noch über die gängigen Kanäle info@gasgeflüster.de und den Instagram-Account natürlich. Es sind noch ein paar Plätzchen frei und wenn ihr noch jemanden mitbringen wollt, vielleicht geht da sogar noch was, also lasst uns wissen und da freue ich mich halt auch im nächsten Jahr schon wieder drauf, ne? Also Ausfahrt wird es wieder eine geben, wir wissen noch nicht genau das Datum und müssen uns auch noch so ein bisschen über die vermeintliche Location, also ich sag jetzt mal wir zwei grundsätzlich unterhalten, weil du ja doch die eine oder andere Vorschlag bzw. Idee gehabt hast in den letzten Jahren, die wir dann nie umgesetzt haben, deswegen frage ich jetzt einfach mal so direkt an dich, und will wissen, was, wenn du dir was wünschen könntest, wo würde denn die Gasgeflüster Podcast Ausfahrt 2025 hinführen?
Schwarzwald.
Schwarzwald?
Schwarzwald.
Schwarzwald. Okay. Also Heimspiel, auch für mich auf eine gewisse Art und Weise, da bin ich ja quasi, habe ich ja quasi das Fahren gelernt. Oder das Stürzen, wie auch immer, kann man so sehen, wie man will. Wäre auf jeden Fall eine spannende Option. Und ist auch schön. Und nette Leute und Schnaps gibt's auch. Also gute. Wer kennt ihr nicht den guten Schnaps, Schwarzwälder Schnaps? Da waren sogar, ich war jetzt ja in Athen, da muss ich jetzt noch einen ganz kurzen Schwenk machen, so im Sinne Motorraderfahrungen. Da ist natürlich das Wetter noch etwas wärmer, es ist sonnig und sehr, sehr viele Zweiradfahrer unterwegs. Wildeste Art und Weise, also mit Rollern und irgendwelchen Dreirädern und unterschiedlichsten Motorrädern. Und der Schnaps war jetzt der Auslöser. Ich habe nämlich jemanden in Athen kennengelernt, da waren wir zum Essen eingeladen, der vom Schwarzwälder Schnaps geschwärmt hat. So, das war jetzt quasi der Aufhänger. Also wirklich international bekannt, das Gebräu.
Ich dachte, du kommst jetzt mit Rothaus Tannenzäpfle. Auch ein Besuchsort, den man dann ansteuern könnte.
Ja, oder Alpiersbacher. Alpiersbacher Spezial, also wirklich ein sehr, sehr edler Tropfen, kann ich auch nur empfehlen. Aber die Athen-Geschichte, was da besonders auffällig war, und vielleicht doch nochmal auch ein Schwenk zu dieser Zulassungsgeschichte. Hast du die Statistik noch offen? Ich habe da nämlich eine Frage dazu.
Ja, so, klar.
Pass auf. Ich glaube, wir machen da jetzt einfach hier so den Sack zu. Denn du hast sie gesehen. Ich habe es mir jetzt gar nicht angeguckt. Wenn du die letzte Statistik dir anschaust, also die aus dem November mit den Zahlen von Januar bis November. Hast du die?
Nee, die gibt's nämlich noch nicht. Es gibt nur Januar bis September. Und
Okay, dann nehmen wir die. Was sind denn die Top 3 zugelassenen Motorräder?
Also erstmal gehen wir ganz kurz über die Segmente. Das hat mich nämlich total überrascht. Das am häufigsten zugelassene Motorradsegment ist das des Naked Bikes. Und zwar hat das einen Marktanteil von fast 33%, 32,33 sind es genau genommen. In der Summe wurden von Januar bis September 184.000 Motorräder zugelassen. Also schon eine ganz schöne Menge und trotzdem ein kleines Negativ gegenüber der Vorjahre, nämlich um minus 2,7%. Aber ich glaube, das ist völlig im Vertretbaren. Das zweitgrößte Segment ist quasi nur noch halb so groß und das hat mich echt überrascht. Das sind nämlich die Adventure Bikes mit 16,64% Marktanteil. Ich dachte alleine, weil die GS und Africa Twin und wie sie alle heißen schon so oft verkauft werden, wäre das deutlich größer. Und das dritte Segment ist nicht, und das wird den Michel, wenn er es nicht schon weiß, vielleicht so ein bisschen ein Stich ins Herz bedeuten, die Superbikes. Die sind nämlich auf Platz 4. Nein, Platz 3 ist das Segment Enduro Supermoto. Superbike und Supermoto geben sich aber nicht so viel. Während die Supermotos einen Anteil von 8,97% am Markt haben, sind es die Superbikes mit 8,82. Also es sind in absoluten Zahlen 3000 Supermotos mehr, die zugelassen wurden als Sportler. Das sind so die Top 3. Und was war jetzt deine Frage? Das meist zugelassene Motorrad.
Ja, nein, also du hast jetzt quasi die Segmente angesprochen, aber mir ging es ja nicht um die Segmente, sondern um die Top 3 Modelle. Also, ne, Platz 1, Platz 2, Platz 3.
Gut, was schätzt du denn?
BMW GS auf 1.
Ja, welche?
1300.
Ja, das ist absolut richtig und das ist einfach geisteskrank. Davon wurden 6309 bis Ende September zugelassen und das entspricht einem Marktanteil von 5,5%. Klingt jetzt erstmal wenig, weil gefühlt ja jedes zweite Motorrad eine BMW GS ist, aber wenn du dir anschaust, den Marktanteil des dahinter platzierten, zweithäufigst zugelassenen Motorrad, der liegt nämlich bei 2,87. Also
quasi fast, doppelte.
Genau, fast die Hälfte bzw. die GS doppelt so oft zugelassen als das zweithäufig zugelassenste Motorrad in diesem Jahr. Jetzt schätz mal, was ist das zweithäufigst zugelassenste Motorrad?
Ich würde sagen, es ist eine Kawasaki Z900.
Alter, du hast die Statistik offen.
Nein, aber das ist über die letzten Jahre hat sich das nicht so großartig verändert. Das ist halt einfach ein Kassenschlager.
Ja, und, ist so. Drittes?
MT-07?
Nee, die kommt auf 4. Die Honda CB750 Hornet ist das dritte Motorrad. Und vielleicht, um das noch kurz abzurunden, mal kurz auf die Hersteller zu gehen. Wenig überraschend, der Hersteller mit den meisten zugelassenen Motorrädern ist dann natürlich auch BMW, die nämlich die R1250 GS auch noch auf Platz 5 der häufigst zugelassenen Motorrädern platziert hat. Das heißt, die haben gleich ihre zwei Flaggschiffe genutzt, um ganz klar der größte Player am Markt zu sein. Wobei man dazu sagen muss, so viel Abstand ist dann eigentlich gar nicht. Als zweiter Hersteller kommt dann Honda. Die haben 5000 Motorräder weniger zugelassen als BMW, beziehungsweise 4000 um den Dreh. Dann kommt Kawasaki, KTM erst auf Platz 4 und dann Yamaha. Das sind die Top 5 der Zulassungen. Irgendwas für dich dabei überraschend oder sagst du, nö, ist ja einfach eben so?
Nee, gar nicht. Aber man sieht ja tatsächlich an dieser Zulassungsstatistik schon, ne, du hast natürlich die Platzierung von BMW relativ weit vorne, aber der prozentuale Anteil am Gesamtmarkt der Modelle ist ja relativ gering mit 5%. Ne? Und du hast aber quasi unter den Top 4 hast du 3 Naked Bikes. So, ne? Und das erklärt natürlich auch, warum der Anteil der verkauften Naked Bikes so hoch ist. Das wird sich mit Sicherheit im Laufe der Statistik auch irgendwie fortsetzen, dass die einfach überrepräsentiert sozusagen sind. Und wir bewegen uns natürlich bei diesen Reise-Enduros auch in einem Preissegment, was, denke ich mal, schon automatisch bedingt, dass es davon nicht so viele verkauft werden, wie jetzt, ich sag mal, günstige MT-07, Z650 und wie sie alle heißen.
Eins darfst du aber hier nicht durcheinander bringen, also die GS hat einen Anteil von 5% an allen. BMW hat an dem Gesamtanteil, also mit allen Motorrädern, allerdings einen Marktanteil von um die 12%. Und das ist halt echt
eine Ansage. Ja, aber wir haben ja verschiedene Aspekte besprochen. Ne? Du hattest es ja von den verschiedenen Segmenten, nicht von den Marken. Ja, und klar, also BMW ist natürlich da präsent. Aber jetzt, wenn du die Segmentierung quasi anschaust, ist das mit den Naked Bikes in Anführungsstrichen nicht so überraschend. Überraschend ist aber für mich, dass ich mir keines der Motorräder, die da in den Top 3 sind, gekauft hätte. Und ich muss sagen, also ne, ich bin ja ehemaliger Kawasaki-Fahrer, habe sogar zwei Kawasakis besessen. Irgendwann hat das so ein bisschen für mich aufgehört. Und ich verstehe einfach nicht, warum diese Z900 so ein krasses Verkaufsmodell ist. So, ne? Ich bin sie auch gefahren und es hat mich einfach nicht so sehr abgeholt. Also es wäre in meiner Entscheidungsmatrix nicht wirklich relevant. Und da muss ich tatsächlich wieder so einen Aufruf an die Community richten, weil ich mir sehr sicher bin, dass es doch einige Kawasaki-Fahrer und vielleicht sogar Z900-Fahrer gibt. Was denn da die Motivation ist oder das überzeugende Argument, das dazu geführt hat, zu sagen, hey, ich will eine Z900. Die jetzt für dieses Jahr, jetzt hier an dieser Stelle noch ein ganz kurzer Vermerk auf Moto Z, René, der ja bei uns regelmäßig dabei ist, der sich ja bitterlich darüber beschwert hat, dass wir Kawasaki nicht erwähnt haben in unserer EICMA-Folge und dass die Z900 ja so krass überarbeitet wurde und wir Bimota nicht erwähnt haben und Zero und wie sie alle heißen. Hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir diese Marken nicht wollen, sondern es ging ja quasi drum, was für uns so die interessantesten Geschichten waren. Und ich habe es ja gerade beschrieben, ne? Z900 spielt in meiner Entscheidungsmatrix gar keine Rolle. Zero hatte ich angesprochen, sind wir da nicht näher drauf eingegangen. Und Bimota, naja, gehört jetzt halt zu Kawasaki, war mal was Besonderes, finde ich jetzt einfach nur komisch. Also hat mich jetzt dann auch nicht so abgeholt. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache und das ist ja auch das Schöne beim Motorradfahren, ne? Es sind ja für uns keine Gebrauchsgegenstände, in der Regel, für die meisten von uns, sondern einfach Herzensprodukte. Und ich wollte jetzt natürlich da niemanden der Bimota-Fans, Liebhaber, also vor allen Dingen ne, großer Unterschied, ne? Die alten, ich bin ein großer Bimota-Fan, aber nicht von den aktuellen Modellvarianten, die ich optisch halt einfach nicht sehr schick finde. Aber so eine Bimota V-Dur, die Zweitakt-Spezies unter euch wissen, wovon ich rede, das war schon sehr speziell anders. Oder Bimota Tesi, so, ne, um mal so ein paar Sachen zu droppen. Jan rollt nur mit den Augen und denkt sich, hä, was Michel, der alte Opa erzählt vom Krieg.
Aus dem Krieg, ja. Alter. Ja. Aber so, okay, ne? Also da sind wir mit den Zulassungen, glaube ich, soweit eigentlich ganz, ganz gut durch. Ich sehe das so wie du. Diese Top 10, muss ich ehrlich mal sagen, ja, doch kann man so behaupten, wenn ich mir die durchschaue, an Motorrädern, sind alles nicht so die Maschinen, wo ich sage, boah, das macht mich jetzt so richtig an. Überraschend, KTM kommt in der Auflistung tatsächlich erst auf Platz 13 mit dem ersten Motorrad. Das ist die 96 SMC. Krass. Das ist halt wirklich krass. Dann aber direkt gefolgt von auf Platz 14 mit der 1290 Super Duke R, wobei die jetzt nur ein paar hundert Modelle unterschieden haben. Aber das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Krise gerade. Also wenn du halt als eigentlich recht großer Hersteller und ambitionierter Hersteller bei den Neuzulassungen halt erst auf Platz 13 kommst, ja, und alle Wettbewerber halt
als größter Motorradhersteller Europas.
Ja, also Honda kommt allein viermal vor denen, dann Yamaha dreimal, Kawasaki zweimal, BMW dreimal so. Ah, das ist natürlich schon schwierig. Also wir behalten im Auge, was bei KTM passiert.
Kurze Frage. Gesamtzahl 1. Januar bis 30.09.2024 verkaufte Einheiten? Gesamtdeutscher Markt?
Ja, habe ich doch gesagt, 184.196. Das teilt sich auf Verbrennermotoren mit 179.663, 4.337 Elektromotoren.
Okay, reicht schon. Ich wollte das nur ins Verhältnis bringen zu dem Lagerbestand von KTM, der natürlich nicht rein deutsch ist, ne? Also was da im Lager ist, wird dann nicht nur in Deutschland verkauft, so, ne? Aber die haben halt quasi, kannst du sagen, zwei Drittel dessen, was in Deutschland in den ersten 9 Monaten verkauft wurde, so, ne? Über alle Marken hinweg haben die als Mopeds am Lager stehen, so, ne? Und das ist natürlich absurd, wenn man sich das überlegt. Aber das ist ja eigentlich nur ein kurzer Exkurs gewesen, denn ich wollte ja was Spezifisches fragen auf die Zulassungsstatistik, basierend auf meiner Erfahrung aus Athen.
Ja, war das ein weiter Bogen, den wir geschlagen haben. Aber jetzt, let's go.
Ja, so, jetzt ganz tief drin gewesen in der Zahlenwelt. Wo findest du denn in dieser Zulassungsstatistik den ersten chinesischen Hersteller? Oder einen ersten Hersteller, von dem du nicht genau weißt, wo er herkommt. Das kann natürlich was Chinesisches sein oder was Indisches. Wo liegt man denn da? Findest du da was?
Nee. Also gar nichts. Was dann sozusagen als bisschen exklusiver aufkommt, boah, Suzuki kommt auch erst sauspät, stelle ich gerade fest. Lecoballo, die kommen auf Platz 20. Auf Platz 21 Gas das erste Mal. Husqvarna auf Platz 31. Dann kommt irgendwann nochmal Ducati. Alter, Ducati kommt ja auch ultra spät. Was ist da denn los? Junge,
naja,
Platz
die
37,
haben ja,
die Multistrada V4. Auf Platz 37 Ducati das erste Mal. Wahnsinn. Und dann haben wir noch irgendwie am Ende, Platz 49 haben sie es gerade noch reingeschafft. Harley Davidson Platz 50, Moto Guzzi und ab 51 wird schon nicht mehr angezeigt. Also Chinesisch kommt da noch gar nicht vor. Mal sehen, wie sich das im nächsten Jahr verhält. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, du willst darauf hinaus, dass die Griechen da ein bisschen Vorreiter sind und das Land der Mitte schon ein bisschen mehr bei sich integriert haben.
Absolut. Ich habe nämlich dort überraschend viele Reiseenduros gesehen und einige CF Moto. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie die quasi Reiseenduro-Variante heißt. Ja. Und ich stand vor einem Mixed-Motorradhändler, der hatte, weiß gar nicht, was hat er denn, Suzuki hat er gehabt und eben CF Moto Showroom. Das allererste in meinem Leben, dass ich das gesehen habe. Und du guckst da rein und du siehst das, ne? Und das sieht natürlich einfach aus wie geleckt, ne? Das sieht halt einfach aus wie jeder hochmoderne, super shiny, fancy Showroom. Und wenn du da reinguckst und dir die Motorräder anschaust, die da stehen, dann unterscheiden die sich optisch zumindest in ihren Ausprägungen im Design nicht wirklich von den europäischen Modellen. Also, das wirkt alles grundsolide, sieht super cool aus und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird in den nächsten Jahren. Wie gesagt, die Marktadaption mit Sicherheit auch preisgetrieben und zweckgebunden, denn wie angedeutet, in Griechenland werden natürlich, also Griechenland ist jetzt nicht ganz repräsentativ, weil ich ja nur in Athen Stadt war, übers Wochenende. Aber auf jeden Fall die Motorräder und Roller da Teil des öffentlichen Lebens und des normalen Transportierens. Also ich weiß, da sind mir auch Leute an mir vorbeigefahren, die hatten halt einfach 4 so Propangasflaschen auf den Roller geschnallt, ne, um haben halt irgendwelche Cafés beliefert oder irgendwie, keine Ahnung, eine Kommode hinten drüber quer liegen, so, ne? Also das ist halt einfach gängige Praxis, dass das Motorrad halt als normales Fortbewegungsmittel genutzt wird, und dann spielt natürlich der Preis eine große Rolle. War aber super überraschend und für mich das erste Mal, dass ich das gesehen habe, und jetzt wirklich Zeit. Also, falls irgendjemand von CF Moto zuhört, lasst uns ein Testmotorrad, am besten zwei zukommen, damit der Jan auch mitfahren kann, damit wir mal erste Eindrücke hier sammeln können. Ich bin sehr, sehr gespannt. Segment ist egal, wir fahren inzwischen alles.
Genau. Aber du hast in Griechenland noch eine andere Erfahrung gemacht, die hast du auch auf Instagram geteilt, und da geht es um das Thema Nummernschild. Michael, was war da los?
Ja, Nummernschild mit Nummernschild mit Sonnenbrille, so rum wollte ich das sagen. Und mir ist dann aber danach noch viel Krasseres begegnet. Es gab nämlich auch Fahrzeuge, die hatten einfach gar kein Nummernschild. Und bei dem war das aber so, ich bin da durch die Gegend gelaufen, denke, hey, was ist denn das? Da war ein Roller mit einem klassischen, also ich würde mal sagen, das Kennzeichenformat ist so ähnlich wie bei uns, bei diesem kleinen Motorrad. Kennzeichen. Okay. Ja, ja. Nicht das 125er Mini Backblech, sondern ein kleines Motorradkennzeichen. Und das war aber abgedeckt von irgendwie so einer undurchsichtigen, sonnenbrillenartigen Plastikabdeckung. So dass das Ding hat natürlich zum einen gespiegelt, zum anderen was dunkel. Und du hast mit Sicherheit, wenn du mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen bist, im normalen Verkehr, als Ordnungshüter keine Chance, irgendwas auf diesem Ding zu erkennen. Also ich weiß jetzt nicht, in wie viel das Sinn macht mit dem Roller oder ob es halt einfach hauptsächlich dazu genutzt, um auf Fußwegen und durch die Fußgängerzone zu fahren, um Weg zu sparen und schneller zu sein und es damit nicht zu lesen ist. Mir hat sich der Sinn jetzt nicht so ganz erschlossen. Ich fand es aber krass, dass es einfach überhaupt möglich war. Wie hat es so schön einer aus unserer Community geschrieben, so, ne? Der war der Wachtmeister, aber sofort riemig, wenn er sich anhält und fragt dich, na, warum haben wir sie wohl angehalten, ne? Was haben wir denn verkehrt gemacht? Also quasi Steilvorlage.
Mich würde da mal interessieren, ob es sträflicher ist, einfach ohne Nummernschild zu fahren oder halt mit Nummernschild, das aber so eine Sichtblockade drauf hat. Jetzt kann man nämlich argumentieren, ja, mit der Sichtblockade hast du aber immerhin noch die Chance, im Stehen das Nummernschild zu sehen. Aber es ist halt einfach krass kriminelle Energie. Also bei dem ohne Nummernschild kannst du ja im Zweifel immer sagen, ja, Schraube sich gelöst und so, blöd gelaufen, wissen wir alle, so doof, ey, mach ich direkt wieder drauf. Aber bei dem Ding, das musst du ja im Internet bestellen, du musst dafür Geld bezahlen, dass du das da aufbringst, finde ich ja fast schon sträflicher, muss ich sagen. Aber das Thema Nummernschild bringt mich auch noch zu einer Anekdote, die ich schon seit Ewigkeiten hier auf dem Zettel hatte und immer vergessen habe zu erzählen, weil das ist auch an krimineller Energie dann nochmal höher. Und zwar,
oha, jetzt bin ich ja gespannt,
kommt das auch, woher auch sonst, aus Bosnien. Und an den Pausetag, den wir hatten, weil wir sind ja noch zwei Tage länger gefahren, da war ein Tag Pause zwischendrin, sind wir da durch die Gegend gefahren, haben uns ein bisschen Bosnien angeschaut und fahren da rum und auf einmal überholt uns ein Motorrad ohne Nummernschild. Und wir so, hä? Auch ohne Nummernschild? Was ist da los? Und dann fahren wir in die Stadt und laufen da so ein bisschen durch und so. Und dann steht da das Motorrad und sage ich, ey, das ist doch das Motorrad, das uns gerade überholt haben. Und die anderen so, nee, das kann nicht sein, das ist ein Nummernschild. Ich so, ja, das hat jetzt ein Nummernschild. Warum hat das jetzt ein Nummernschild? Hä? Gut, alles klar, nichts weiter gedacht. Gedacht, der hat es vielleicht dann draufgeklebt. Dann fahren wir später wieder los, dann werden wir wieder von ihm überholt. Wieder ohne Nummernschild. Und dann fahren wir in die Stadt rein und kaum fahren wir unter 50 km/h, so um den Dreh, fährt auf einmal das Nummernschild runter. Dann kommt es von innen rausgefahren und sobald der aus der Stadt rausbeschleunigt hat, fährt das Ding wieder ein. Ey, das hab ich noch nicht erlebt. Wir saßen alle, und das ist keine Lüge, wir saßen dazu, viert im Auto, so Stan, Ricola und Björn seien mein Zeuge, denken so, ey, was ist denn hier passiert? Wie kann denn das sein? Fährt dieses Ding einfach runter und denkt mir so, krass, also das musst du auch erstmal bringen, so. Aber fand ich eine ganz nette Anekdote. Aber
richtig wild. Also dafür musst du aber mit Sicherheit ordentlich blechen, wenn du so eine Vorrechnung bei uns in Deutschland erwischt würdest, weil das ist ja wirklich, so wie du sagst, hart kriminell, ne? Da hilft auch keine, Herr Wachtmeister, irgendwie, der Winkel stimmt nicht ganz, aber ich bin irgendwie hängen geblieben und es hat sich nach oben gebogen, sondern wenn da halt wirklich ein automatisierter Prozess vielleicht auch sogar dahinter hängt, ne, dass halt dieser Stellmotor erkennt, wie schnell du fährst, ne, und dann halt rein oder hoch fährt, das ist halt einfach schon wild. Aber da sind wir bei einem Punkt, den ich auch mitgebracht habe, was ich hier ansprechen wollte, der bezieht sich aber aus Fahren im Allgemeinen. Und zwar gab es eine Umfrage, wie aggressiv ist die Stimmung auf unseren Straßen? Und da wurde wohl festgestellt, dass, wenn von hinten jemand drängelt oder zu dicht auffährt, 27% der Befragten bewusst langsamer werden, um quasi da so ein bisschen Provokation zu betreiben. Und auf 21. Was?
Ja, kann ich mir nicht ganz rausnehmen.
Und etwa 21% der Autofahrenden trifft zu, dass sie nervös werden und meist schneller fahren, obwohl sie das nicht möchten. Also quasi die Gegenreaktion sozusagen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, sich da irgendwie ja bemerkbar zu machen. Und das ist eben dann das Auffahren, das Drängeln in Anführungsstrichen auf der Autobahn. Und hier sagen tatsächlich 19% der Befragten, dass sie auch mal dichter auffahren, um zu signalisieren, dass sie denn gerne wohl überholen mögen. Und ein Schwerpunkt liegt da in der Altersgruppe zwischen 30 und 44. Jetzt kann man das natürlich auf das Motorradfeld ausdehnen, ne? Und so wie der eine oder die eine vielleicht langsamer wird, wenn sie das Gefühl hat, sie wird bedrängelt, um das so ein bisschen zu provozieren, ne? Kann man natürlich mit dem Motorrad die ganze Geschichte vor allen Dingen auf der Autobahn einfach umgehen, indem man überholt, wo nicht zu überholen ist in der Regel oder wo man normalerweise nicht überholen darf, so zwischen linker Spur und Mittelleitplanke zum Beispiel. Wie sieht das denn da bei dir aus? Hast du da Tendenzen bei anderen Leuten erlebt oder mit dir verwandten oder ähnlich gearteten Personen, dass da entsprechendes Verhalten zu sehen war?
Also das ist ja jetzt hier, was ist das für eine Frage, Michel?
Also, eine offene?
Ja, komm, wenn ich die zurückzugebe zu dir, ja, dann würdest du sagen, nee, klar, nie.
Ich würde es nicht kategorisch ausschließen, dass mir das schon passiert ist.
Also, wir müssen, glaube ich, nur einmal einen Blick in deinen OVI-Ordner da schmeißen, in diese Dokumentenmappe, die mehr Seiten zählt als so mancher Brockhaus.
Ich denke nicht, dass es da ein Vergehen gibt, das irgendwie damit in Verbindung gebracht werden könnte.
Nee, das wäre auch Next Level, wenn du dich dabei erwischen lässt. Aber du, kenne ich, also jetzt bei allen Situationen muss ich sagen, ich kenne es, dass wenn mir jemand hinten drauf fährt, ich auch schon mal schneller fahre, weil ich mir irgendwie gerade so denke, okay, ich bin jetzt gerade im Überholvorgang, vor mir ist aber frei, ich habe halt mein Tempomat irgendwie auf 130 da irgendwie durch, es sind jetzt aber irgendwie zwei Autos, ich weiß so, reiß mir jetzt auch keinen ab, wenn der hinten jetzt nicht derbe draufgefahren kommt, sondern einfach ein bisschen zügiger von Weitem ankommt, dann beschleunige ich ein bisschen, damit ich mich wieder einordnen kann und die Person auch einfach vorbeifahren kann, ohne zu bremsen. Umgekehrt, wenn vor mir drei Autos sind auf der linken Spur so, die alle ihr Tempo fahren und jemand kommt von hinten an und blinkt da irgendwie rum und meint, er muss den Dicken machen und mir auf den Sack gehen, obwohl es einfach nicht schneller geht und der das einfach bei den Nächsten auch machen muss und neben mir, rechts von mir ist ein LKW, dann kann es auch schon mal passieren, dass der Tempomat eine Weile bei 80 mit dem LKW ein kleines Elefantenrennen macht und die Person hinter mir halt mal ein bisschen in die Röhre schaut. Ich muss sagen, was ich mir dabei aber ganz gut antrainiert habe, und das klappt auch in den meisten Fällen, ist eigentlich die Emotion rausnehmen. Weil ich mir überhaupt keine
nachdem, Lust nachdem er den, nachdem Jan den Tempomat auf 80 eingestellt hat, dann nimmt er auf jeden Fall die Emotion raus, so, ne? Weil,
naja,
da gibt's ja keinen Grund mehr, sich aufzuregen, so.
Ich denk mir halt so, du Pisskopf, was willst du? Und dann wird halt kurz mal runterreguliert und dann genieße ich die Phase. Und wenn dann halt irgendwie hinten Lichtkonzert ist, dann wird halt mal der Mittelrückspiegel so ein bisschen abgedunkelt und YOLO, dann darf der da rumblinken, so viel er will. Und ich finde es dann einfach nur sehr angenehm, dass es mir eigentlich scheißegal ist und ich nicht so viel Probleme habe wie diese Person da offensichtlich. Es geht nicht darum, dass ich das jetzt zwangsläufig immer mache und ich habe auch überhaupt keinen Bock auf diesen Kampf auf deutschen Autobahnen und so und so. Ich finde es einfach nur affig. Nehmt die Emotionen einfach mal alle raus. Aber wenn halt ein Dödel kommt und rumdödelt und damit andere auch noch gefährdet, im Zweifel irgendeine Familie oder vielleicht auch einfach sehr unsichere Autofahrende, dann finde ich es einfach ätzend. Bei mir ist er da irgendwie so ein bisschen an der falschen Adresse. Ich habe da jetzt irgendwie keine Angst vor. Ich muss mich aber mit niemandem anlegen. Wenn dann die Leute danach meinen, sie müssen vor mich ziehen, Vollbremsung und so weitermachen. Ja, Alter, dann lasse ich da Abstand. Dann soll er das irgendwie weitermachen. Für mich ist das Thema abgehakt. Und zum Thema Motorrad und ja, das ist ja jetzt ein einspuriges Fahrzeug. Ich finde, da sind manchmal die Fahrbahnen auch einfach zu breit dafür, als dass man jetzt immer sagen muss, man braucht da die richtigen Fahrbahnen, um irgendwie mal die Reise voranzutreten. Und das macht ja irgendwie auch einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie mit dem PKW 20 Sekunden für einen Überholvorgang brauche oder mit dem Motorrad halt einmal kurz, wie soll man sagen, diesen Forward-Button
drücke. Aufschnupfe das Fahrzeug,
beim Videospielrekorder, wie man es nennt, oder mit dem DVD-Player gibt es ja diese zwei Pfeiltasten, die drückt man da einmal, da hat man da kurz ein Kapitel vorgesprungen und dann passt es auch. Aber du, ich wollte über ganz... Ja, dabei, es hat auch nochmal was Rechtliches zu tun, was jedem vielleicht auch passieren kann, was mir dieses Jahr passiert ist, sprechen. Und zwar geht das um Motorradtechnik und was ist, wenn dein Motorrad mal defekt ist. Und zwar hatte ich das dieses Jahr mal wieder, das hatte ich vor 2 Jahren schon mal.
Überrascht mich jetzt so ein bisschen so, ne, dass bei dir mal was kaputt gegangen ist, das kennt man ja gar
Alter,
nicht.
Alter, Schnauze. grundsätzlich muss ich mal sagen, dieses Jahr Klopf auf Holz, so, eigentlich nichts gewesen am Motorrad, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einfach nicht zur Inspektion gegangen bin, dann kann da auch nichts auffallen. Ich habe mir jetzt überlegt, nach 10 Jahren muss ich jetzt, wenn ich nicht viel Kilometer fahre, nicht jedes Jahr zur Inspektion. Vor allem letztes Jahr wurden Bremsen neu gemacht, wurde ja eh alles general überholt, viel Lehrgeld bezahlt und so weiter. Scheiß drauf. Und
übrigens ein schöner Vermerk auf das, was in Kürze kommen wird. Wir sind natürlich schon schwer an der Planung der kommenden Episoden und haben eine ganze Menge hochspannender Gäste auf der Liste. Und da wird es auch eine Folge geben, in der wir über das Thema Motorradmythen so ein bisschen sprechen, ne? Also im Sinne von, muss ich denn tatsächlich jedes Jahr eine Inspektion machen? Fällt mir da so in diesem Rahmen gerade mit auf oder ein, wenn ich gar nicht so wirklich viel fahre und Garantie abgelaufen ist, so, ne? Es muss immer Ölwechsel, dies, das, wo muss ich drauf achten? Also an dieser Stelle auch kleiner Aufruf an euch. Wenn ihr irgendeinen Motorradmythos kennt, mit dem ihr schon immer irgendwie mal aufräumen wolltet oder euch immer gefragt habt, ist das denn überhaupt so und vielleicht auch in diese Richtung agiert und teuer Geld dafür bezahlt, dann lasst uns das gerne wissen. Wir nehmen das gerne in die Vorbereitung auf die Sendung mit auf und werden das dann sehr, sehr fachlich beantworten lassen. Also wir haben wirklich einen Tausendsasser im Zweiradbereich mit an Bord. Und er hat mir im Vorgespräch, das wir schon geführt haben, erzählt, dass er jetzt sogar die technische Ausbildung der Fahrschule bei sich am Standort mit übernimmt. Also wenn ihr da so Einsteigerfragen habt, ne, oder Technikfragen so aus dem Fahrschulumfeld und jetzt vielleicht noch nicht so lange im Motorradbusiness seid, wäre das auch eine Gelegenheit. Lasst uns auf jeden Fall wissen. So, jetzt habe ich schon wieder so viel Information gedroppt und Jan guckt schon wieder, googelt gerade irgendwas, hat sein Thema vergessen. Aber jetzt,
nein, auf gar keinen Fall. Also was mir passiert ist, ist, das Abblendlicht, oder wie nennt man den normalen Scheinwerfer, ist einfach mal wieder
Abblendlicht,
ja. Ja, einfach kaputt gegangen. So. Ungeil. Kaputt. Ja, ist einfach ungeil, vor allem, wenn dir das halt irgendwo in den Bergen passiert und du noch irgendwie 3 Tage vor dir hast. Und jetzt ist mal meine Frage an dich und natürlich auch an euch da draußen. Wie gehst du vor? Dir fällt es auf, du musst jetzt aber noch fahren, 3 Tage. Fährst du mit Fernlicht an oder ohne und dann sieht man, also hast du halt gar kein Licht an.
Also ich würde natürlich irgendwie auf zum Supermarkt fahren oder in eine Werkstatt und mir ein Böndchen kaufen, wenn ich noch 3 Tage fahren muss. Aber nein, also die 3 Tage sind vielleicht ein bisschen lang, weil da findet sich ja bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, da was zu machen. Aber
also Hintergrund war der, das ist an einem Samstag passiert, nachmittags zurückgefahren, erst dann auch in der Garage sozusagen festgestellt, dann war ein Sonntag, dann bin ich montags tatsächlich nach, wie heißt es denn, Bozen oder was gefahren in Südtirol, war dort um 13.10 Uhr oder so, bei 34 Grad, ultra tot geschwitzt, weil du da erstmal durch die Rush-Hour musst. Ja, hat halt alle Läden dort 2 Stunden Mittagspause von 12 bis 14 Uhr. Hatte ich shit. Bock, um 13.10 Uhr 50 Minuten in irgendeinem Industriegebiet zu warten? Die Antwort könnt ihr euch überlegen. Nein. Also zurückgefahren und am nächsten Tag dann halt gedacht, okay, jetzt geht's zurück nach München, auf dem Weg, schaust mal, ob du irgendwas bekommst. Dann auch irgendwann was auf dem Weg gefunden, aber ist natürlich nicht mitten auf der Straße eingebaut. Weil du musst bei mir immer noch Verkleidung abnehmen, also ein Gedöns und so weiter, ist ja auch noch eine Frage des Werkzeugs.
Ja, ist auch nicht, also auch bei Motoren, modernen Motorrädern gar nicht so einfach, so ein Böndchen zu wechseln. So.
Alter,
also es gibt welche, da geht das noch einigermaßen, ja. Bei manchen, wie bei den Autos halt auch.
Also du musst, so, halt, also du musst dir halt einfach vorher, bevor du das machst, du schraubst die Verkleidung ab, machst Lämpchenkästchen auf und dann nimmst du einmal den Hammer und haust dir damit voll auf die Finger, damit alle Knochen einfach gebrochen sind und viel flexibler da reingehen und damit du auch wirklich um diese 3 Ecken rumkommst, um das Lämpchen perfekt einzubauen, dann ist es eigentlich gar kein Problem.
Ja, so kannst du es machen oder bist du halt wirklich ein Fuchs und kaufst du jetzt in diesem Euro 5 Wahn noch ein neues Motorrad, weil da ist mit Sicherheit LED-Beleuchtung drin, da hast du das Problem eventuell sogar nie wieder. Also, bevor ich jetzt irgendwie dumm auf die Finger haut, lieber den Hocker verkauft.
Warum hast du dir ein Motorrad gekauft? Ja, beim alten war die Lampe kaputt.
Ja, das ist doch mal eine spannende Geschichte so, ne?
Aber jetzt erzähl doch mal, wie würdest du es machen? Ich will das jetzt wissen. Wie würdest du es, also du musst jetzt hier nicht, ich fahre direkt hin und repariere, sondern du musst jetzt einfach einen Tag durch die Gegend fahren. So, weil es ist Sonntag und du musst jetzt aber noch von Buxtehude nach Darmstadt fahren.
Ja, ich muss sagen, tagsüber hätte ich da, glaube ich, so gar nicht so großes Problem damit, ne? Weil tagsüber das Fernlicht ja auch nicht so massiv blendet, sodass dir als PKW Führer oder Führerin massiv auf den Sack geht oder allen anderen entgegenkommenden. Kritisch wird's halt nachts, ne? Und ja, dann, also eigentlich ja, Licht. So, immer. Also nachts geht's nicht anders so, ne? Du musst ja was sehen. Und tagsüber spielt es, glaube ich, keine große Rolle, weil es ne, nicht so intensiv wahrgenommen wird wie halt in der Dunkelheit. Deswegen fahre ich natürlich mit Licht.
Also ich habe das dann auch so gemacht, war dann aber so super, wie soll man sagen, sozial. Und wenn ich dann tagsüber um die Ecke gefahren bin und dann kam ein Auto und ich habe gemerkt, das hat mich wahrgenommen und auch sonst ist sozusagen keine Gefahr, habe ich es halt ausgemacht und dann halt danach wieder ein. Finden jetzt vielleicht manche dann wieder so ein bisschen zu übertrieben, aber es war für mich die Art und Weise, damit umzugehen. Hat mich auf jeden Fall beschäftigt, genauso wie ein weiteres Thema. Und zwar war das gar nicht jetzt ein Defekt, sondern auch ein technisches. Ich habe ja dieses Jahr, und deswegen musste ich vorhin so ein bisschen ausrasten, als du irgendwie über kupplungsfreies Fahren gesprochen hast, dieses Jahr für mich final abgeschlossen mit der Thematik Blipper nachrüsten. Alle Motorräder, die nach meinem sozusagen auf den Markt kamen, hatten nicht nur diesen Schaltautomaten nach oben, sondern auch einen Blipper, mit dem du runterschalten kannst. Konntest du dann bei meiner nachrüsten, hätte irgendwie 900 Euro gekostet oder sonst was. Ich habe jetzt einfach festgestellt, je nachdem, wie ich den Gasgriff drehe, geht es ganz wunderbar ohne. Und ich glaube, wir haben auch so schon mal drüber gesprochen und auch gerade beim Enduro-Fahren, da wird ja die Kupplung komplett überbewertet. Ich habe für mich jetzt einfach beschlossen, ab sofort wird das Getriebe getreten und ich muss dir sagen, es ist ein wahrer...
Total befreiend.
Ja, es ist wirklich, ich habe mich frei gemacht von diesen Ketten, die mir diese Kupplung umgelegt hatten.
Ja, befreit von jeglichem Baudenzug kann Jan jetzt hier wirklich aufleben beim Motorradfahren, indem er einfach die Gänge reinknüppelt, dass es geradezu sprichwörtlich kracht.
Ja.
Wobei das natürlich auch nur so eine Frage der Technik ist und bringt mich auch wieder zu diesem Mythos-Thema. Es gibt ja sowohl für hoch- und also runterschaltende Technik, um zu schalten, ohne die Kupplung zu betätigen. Das flutscht dann auch in der Regel sehr gut, geht.
Muss halt mit dem Gasgriff ein bisschen spielen, so.
Ja, genau. Das wäre aber, du musst halt irgendwie versuchen, den Kraftstoß zwischen den Zahnrädern kurzzeitig zu unterbrechen, damit das halt flutscht. Und ja, das ist aber auch was wir den guten Mann fragen können, der hier bald in der Sendung ist, weil der sich ja auch mit diesem motorentechnischen Thema sehr, sehr gut auskennt und wie da vielleicht auch das Verschleißbild ist, ne? Weil du sagst es wird natürlich bei unterschiedlichen Motorrädern unterschiedlich intensiv genutzt und da lässt sich ja vielleicht schon das ein oder andere raus ablesen. Und man sagt natürlich auch, das ist ja auch so ein Aspekt, zumindest in der Anfangsphase von den Schaltautomaten war das so, als die vermeintlich noch nicht so sauber funktioniert haben, dass es auch verhöhten Verschleiß im Getriebe gab. Also auch das können wir da quasi so als Thema mitnehmen. Und weil du das jetzt als Methode für die Zukunft angesprochen hast, möchte ich natürlich dich aber auch fragen, nachdem wir jetzt ja sehr viel über das gesprochen haben, was im vergangenen Jahr passiert ist und uns beschäftigt hat und auch emotional bewegt, was du dir denn für das kommende Jahr so vorgenommen hast. Hast du irgendwelche Vorsätze, die vielleicht direkt mit dem Motorrad oder Motorradfahren zu tun haben? Es kann auch irgendwie was völlig anderes sein. Bei mir steht ja wieder ein Dry January an, den ich wie in den letzten, also jedes Jahr jetzt, die letzten 4 oder 5 Jahre, glaube ich, gemacht habe. Also das ist sowas, was auf der Agenda steht. Dann parallel dazu motiviert durch den Dry January mehr Sport, damit ich auch nächstes Jahr an dein Performance-Level etwas näher heranreiche, weil Jan ja hier als Spinning-Doktor, als Spin-Doktor, Spin-Trainer fit ist wie in Turnschuh. Also da kommt ja nicht nur bei mir das fortgeschrittene Alter dazu, sondern auch die mangelnde Trainingsintensität. Aber wie sieht das denn bei dir aus? Was hast du dir denn vorgenommen? Und ich habe tatsächlich noch was ich hier droppen muss in diese Richtung, aber das kommt später erst.
Also grundsätzlich kann ich viel mir vornehmen rund um das Thema Motorradfahren. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir es jetzt auf die Rennstrecke schaffen. Hier nochmal der Aufruf, 5. 6. Mai, wer noch Bock hat, ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, darf sich bei uns melden. Es geht nach Oschersleben. Freue ich mich extrem drauf, dass wir auch nochmal Bosnien machen. Überragend. Ich will einfach die Kilometerlaufleistung nochmal hochhalten und auch das Ganze mit unserer Ausfahrt im Schwarzwald am besten küren. Davon ab gibt es tatsächlich eine Überlegung für mich. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Irgendwie die Garage, die ich nicht habe, ist irgendwie immer sehr, sehr leer. Und tatsächlich war ich dieses Jahr ja schon kurz davor, wirklich ganz kurz davor, mir ein Motorrad zu kaufen.
Dir was in die imaginäre Garage zu stellen?
Und zwar hatte ich ein Angebot bekommen von einer Beta. Tatsächlich. Und ich dachte so, boah, nach den ganzen Enduro-Schissel und so weiter, schon Bock, irgendwie damit so rumzubolzen. Es war einfach ein super faires Angebot. Also das Motorrad ist so gut wie gar nichts gelaufen. Ich glaube für 1,5 oder sonst was, ja. Und ich habe einfach gedacht, boah, hole ich mit dir. Und dann habe ich aber mit unserem dann kommenden Gast Tilo auch nochmal telefoniert. Grüße gehen raus, der da ja sehr versiert ist, weil ich natürlich überhaupt keinen Plan habe von den ganzen Modellen. Und der hat mich dann darauf hingewiesen, ah nee, das ist dieses klassische Modell, dass sich Leute hinten aufs Wohnmobil draufpacken, weil es halt nicht so viel wirkt. Fahrwerk aber eigentlich ultra scheiße, wenn du einfach nur so ein bisschen, keine Ahnung, Kieswege langfahren willst, geht das schon. Aber es ist jetzt halt keine hohe Technik. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen so drum gedacht und dachte mir so, boah, nee, das bringt's ja irgendwie auch nicht, noch so ein Knatterding irgendwie da zu kaufen, was dann irgendwie einfach nur rumsteht, aber ständig irgendwie doch ein Ölwechsel oder was ich brauche. Und vor allem den Einsatzzweck gibt's ja gar nicht so. Aber besagt der Tilo, deswegen sprechen wir an, war nicht nur hier bei uns zu Gast und hat deutlich gemacht, wie sich seine Motorradkarriere einfach so um 360 Grad, wie Lothar Matthäus sagen würde, gedreht hat. von Rennstrecken und so weiter, ja mit Harley auf der Kartbahn rumfahren. Das hat er ausgesprochen und eine Woche später sehe ich auf einmal bei ihnen auf den Kanälen, dass er diese 360-Grad-Drehung nochmal weiter gedreht hat und auf einmal richtig auf den Elektrogeschmack gekommen ist. Und er hat irgendwie diese, wie heißt sie denn? Suron. Suron ja. Light B oder sowas bekommen.
Ja.
Und war völlig begeistert. Und ist seither halt wild damit unterwegs. Und für alle, die das nicht kennen, das ist ein Hersteller von so Elektro-Cross-Motorrädern und Enduro-Motorrädern, wie man sie auch nennen mag. Und er beschreibt es halt als richtig geilen Mix zwischen richtig krass Enduro und so wildem Mountainbike. Wäre nochmal was ganz anderes, macht einfach ultra die Gaudi, kannst du nicht vergleichen. Und da habe ich mir gedacht, weil die Dinger neu, immer noch eine Stange Geld kosten, aber erschwinglich dann doch sind, das wäre tatsächlich ein Ziel, weil mit so einem Elektro-Ding, wo du jetzt nicht viel Wartung drumherum hast, die musst du sauber machen, was natürlich schon für mich absoluter Endgegner ist, aber sonst musst du da nicht so viel dran machen, kannst du halt auch im Zweifel einfach mal hier durch den Wald fahren, weil er sagte halt, und dem schließe ich mich so ein bisschen an, es ist halt kein Motorrad, die Leute denken im ersten Moment, du kommst da auf dem Fahrrad vorbeigefahren, da kackt dich so schnell halt keiner an. Du kannst einfach auch mal die Straße in Abzweig nehmen und dann so ein bisschen da auf irgendwelchen Trails rumspielen. Und dann dachte ich mir, das ist doch mein Einsatzzweck. Potenziell passt das Ding sogar auch einfach in mein Kombi rein. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Und einige haben es zwangsläufig mitbekommen. Ich habe mich selbstständig gemacht. Die Frage ist, ob meine Selbstständigkeit nächstes Jahr fliegt. Wenn das der Fall ist, ist das so eine der ersten Belohnungen, die ich mir quasi dann mal selbst machen möchte. Also ein unmittelbarer Einfluss auf mein Motorradleben. Michel, was ist denn dein Vorsatz für das nächste Jahr und was hältst du von der Idee?
Also ich muss sagen, ich habe genau mit dieser Idee von dir gerechnet und an dieser Stelle wieder vermerkt.
So berechenbar.
Ja, was heißt berechenbar? Ich habe mit dem gleichen Gedanken gespielt und zwar nicht erst als ich die Videos von Tilo gesehen habe, ne, sondern schon etwas vorher oder ich weiß gar nicht, ob das so ungefähr parallel war, denn Zero hat ja quasi, und jetzt komme ich wieder zurück auf René. René, Gruß geht raus, jetzt kommt endlich die Zero XE Geschichte, beziehungsweise diese Zero Offroad-Line, die jetzt vorgestellt wurde, XB und XE, die quasi was Ähnliches auf die Räder gestellt haben. Auch im, ich sag mal, Enduro-Style. Die XE hat, warte mal, was hat sie denn jetzt? Ist mir hier die Seite zugegangen. Das war jetzt natürlich sehr geschickt, wie das hier gelaufen ist. Auf jeden Fall Maximalgeschwindigkeit 85 km/h, 600 Newtonmeter irgendwas, Leergewicht 100 Kilo, aber da kommt ja nicht mehr viel dazu, weil das Ding ja quasi fahrfertig ist, es gibt ja keinen Sprit oder sonst irgendwas. Also, das wäre schon witzig und ja, das würde ich auch schon ganz gerne mal ausprobieren. Vor allen Dingen, weil du, wie du es auch schon beschrieben hast, nicht diese, ja, du bist halt nicht so auffällig damit unterwegs, wie mit einem Verbrenner, ne? Und kannst vielleicht doch mal das ein oder andere, den einen oder anderen Weg nehmen, der vielleicht sonst etwas negativ behaftet wäre, wenn man dich dort erwischt, ne? Wie auch immer man das jetzt interpretieren möchte. Finde ich cool. Und grundsätzlich selbst, wenn du jetzt im Bereich unterwegs bist, wo du mit dem Moped fahren darfst, ne, so ich sag mal Naherholungsgebiet, spielt natürlich die Geräuschbelastung immer noch eine Geige. Wenn du halt irgendwo da bist, wo Leute gerade zum Wandern gehen oder vielleicht Picknick machen, hast du natürlich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf, dass da jemand mit der Hard-Enduro vorbei brezelt. Und wenn es dann leise geht, sehr gerne so, ne? Also bin ich völlig bei dir und will ich auf jeden Fall nächstes Jahr mal probieren. Ob ich jetzt da direkt was in die Garage stelle, weiß ich nicht. Tilo war auf jeden Fall von diesem Grundkonzept extrem begeistert.
Ja, und ich meine, der muss es ja wissen und war ja eigentlich, das kann man auch mal sagen, lange, oder weiß ich, verstehe es auch immer noch, so sehr, sehr skeptisch gegenüber Elektromobilität und hat immer gesagt, ja, fehlen ihm die Emotionen, bla bla bla. Und jetzt aber richtig, richtig begeistert und vor allem er hat sein ganzes Umfeld das dann gezeigt und ich glaube, er wurde jetzt so wie soll man sagen, Außendienstler im Zweifel. Keine Ahnung, wie viele Mopeds der da bestellt hat auf einmal. Seine ganze Clique ist auf einmal auf diesen Dingern unterwegs. Also so scheiße kann es gar nicht sein, wenn jemand, der wirklich Benzin im Blut hat und schon alles mit Motorrädern gemacht hat, davon überzeugt ist, ist das für mich schon mal ein absoluter Testsieger. Aber das sind so meine Pläne für das nächste Jahr. Ganz wichtig natürlich für alle da draußen und auch für uns, vor allem auch wieder sitzen bleiben. Kein Scheiß machen. So ein bisschen, das kommt mir auch noch, ne? Einmal hat es mich ja doch gelegt, wie ich es nicht so geplant hatte. Und das war tatsächlich beim Enduro-Fahren. Ich glaube, die Story habe ich auch nie erzählt. Da hat es dann ja geschifft.
Doch, das hast warte mal. Nee, achso, ja, nicht die dann, Geschichte, wo du vor mich gestürzt bist, sondern noch eine andere.
Ja, genau. Und wir fahren da wirklich einen Schlammhügel runter und was weiß ich nicht, den ganzen Tag total wild. Und kommen dann wieder auf die Straße, überholen noch so Oma und Opa in so einem
alten Opel.
Kurz vorbei und dann geht's auf eine Kreuzung zu. Und ich drücke nur ganz leicht die Vorderradbremse und dann war so ein bisschen Schmiere drauf. Und auf dem Asphalt, also weißt du, den ganzen Tag fährst du da wirklich im Schlamm durch die Gegend. Auf dem Asphalt, Vorderrad ohne Ankündigung weg, mich ordentlich gesemmelt. Was heißt ordentlich? Aber es waren schon noch so 30 km/h und dann wirklich ganz knapp vor dieser Kreuzung liegen geblieben, wo dann halt auch Autos mit 100 vorbeikamen. Und das war mal wieder so ein Augenöffner, so, wow, fuck, es kann halt echt so schnell gehen. Und du kannst den ganzen Tag irgendwie unter krassen Bedingungen unterwegs sein und sitzen bleiben. Einmal nicht aufgepasst, ade. Und das hoffe ich, dass das niemand mir passiert, der hier zuhört. Mir auch nicht und dir auch nicht, Michel.
Gott sei Dank, hoffentlich nicht. Euch allen natürlich, ja. Auch von meiner Seite, ganz klar, drücke ich massiv die Daumen für, so, ne? Soll das schönste Motorradjahr werden.
Genau, und das ist der Ausblick meinerseits für nächstes Jahr. Und tatsächlich bin ich mit meinen Punkten auch von diesem Jahr durch.
1200 Kilometer nach Bosnien. Dank Kalimoto gab es statt langer Streckensuche mit wenigen Klicks beste Tourenplanung. Mit der Routenführung auf Kurvig und dem einzigartigen Kurvenalgorithmus schlägt das Motorradherz mit den ersten Kilometern höher. Und wenn es mal bei Regenwetter etwas zielgerichteter gehen muss, führt dich Kalimoto mit nur 2 Klicks auch super einfach auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Worauf wartest du? Probier es aus. Lade die App runter und nutze auf der Kalimoto-Website den Code GIBGAS für 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft.
Ja, wunderbar. Also, ich werde versuchen, nächstes Jahr noch so ein bisschen das nachzuholen, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen hatte. Der ein oder andere der Stammzuhörenden weiß, worum es geht, ne? Dass das ein oder andere Projekt nicht angegangen wurde. Jetzt 2025, nächste Chance natürlich. Und ja, mehr wünsche ich mir eigentlich tatsächlich auch nicht als das, was ich jetzt gerade schon gesprochen habe, ne? Dass wir, du, ich und vor allen Dingen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nächstes Jahr ein großartiges Motorradjahr haben, vielleicht die Grenzen so ein bisschen verschieben, ohne dabei Bodenkontakt nehmen zu müssen. Das ist natürlich immer der Idealzustand. Ansonsten, wenn es denn irgendwie sein muss, dann möglichst glimpflich, ohne Verletzung, ohne Schaden. Und was mir zum Schluss aber noch einfällt, ist, wir sind ja am Ende der Folge vor Weihnachten. Deswegen möchte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, allen noch ein besinnliches Fest, ein paar ruhige Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und falls ihr unter dem Weihnachtsbaum sitzt und euch riesig freut, dass ihr so viele tolle Geschenke bekommen habt und währenddessen den Gasgeflüster-Podcast auf dem Ohr habt, dann an dieser Stelle nochmal der Vermerk drauf. Macht uns auch ein kleines Geschenk, surft auf den Plattformen eurer Wahl da vorbei, gebt uns eine Bewertung, lasst ein Abo da, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Das wäre eine Riesenfreude für uns. Ich würde es super wertschätzen und bedanke mich da an dieser Stelle schon mal. Und wenn ihr es nicht macht und nächstes Jahr wieder mit zuhört, ist das auch völlig in Ordnung. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf 2025 mit euch und all die Events, die wir schon angekündigt haben und die vielleicht noch in Planung sind und nicht gedroppt, mit euch durchzuführen.
Dem kann ich mich nur einfach anschließen. Das waren schöne Schlussworte. Habt ein schönes, frohes Fest. Kommt gut rein ins neue Jahr. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. We'll be right back.
Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.